mal mit dem Pflaumen drauf.
Wer hat den Pflaumen drauf? Ich kann keinen Pflaumen drauf.
Gut. Also, könnt ihr jetzt alle in den Pflaumenbaum schauen? Ja? Wer würde den mal lesen von euch, den Pflaumenbaum? Wer würde das mal lesen von euch?
Ja. Darf ich anfangen?
Bitte.
Ja, klar.
Mit Überschrift, ja? Bitte.
Der Pflaumenbaum. Im Hofe steht ein Pflaumenbaum. Der ist klein, man glaubt es kaum. Er hat ein Gitter drum, so tritt ihn keiner um. Der Kleine kann nicht größer werden. Ja, größer werden, das möchte er gern. Es ist keine Rede davon, er hat zu wenig Sonnen. Den Pflaumenbaum glaubt man ihm kaum, weil er nie eine Pflaume hat, doch er ist ein Pflaumenbaum. Man kennt es an dem Blatt.
Sehr gut. Schön. Was denkst du, was das für ein Gedicht ist?
Ja, ich schätze mal, es ist von Brecht.
Ja.
Nein.
Und daran, dass er den Pflaumenbaum beschreibt, wie er auch wächst, das hat er ja ziemlich oft in seinen Gedichten gemacht, an irgendwelchen Sachen, die sich verändern, die dann die Zeit beschreiben, die er nicht zu Hause ist. Also man kann an dem Baum erkennen, wie viel Zeit vergeht. Dass der Baum erst noch klein ist und dieses Gitter braucht zum Stehen und dann steht der Baum alleine und man kann an den Blättern erkennen, dass es ein Pflaumenbaum sein soll. Man erkennt halt, dass da Zeit vergeht in diesem Gedicht.
Kann man das auch auf den Schriftsteller schließen? Weil der Kleine kann nicht größer werden. Je größer werden, das möchte er gern. Ja. Also, dass er noch ziemlich klein ist, aber noch vielleicht groß rauskommen will. Ja. Oder dass seine Stücke weiter verbreitet werden.
Sehr gut. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ich denke, dass diese Lyrik, besonders die Exillyrik, aber auch überhaupt die Lyrik bei Brecht, sehr stark mit seiner eigenen Biografie und seiner Person zu tun hat. Das ist sehr wichtig. Was du gesagt hast, dass er dass er erst klein ist und dann größer ist, steht das irgendwo?
Ja, was kann man ja daraus ziehen?
Wollen wir mal nochmal lesen, ganz genau? Liest du mal nochmal?
Alles oder wann ich das festmache?
Ja, nee, lies mal alles nochmal.
Der Pflaumenbaum. Im Hofe steht ein Pflaumenbaum. Der ist klein, man glaubt es kaum. Er hat ein Gitter drum, so tritt ihn keiner um. Der Kleine kann nicht größer werden. Ja, größer werden, das möchte er gern. Ist keine Rede davon, er hat zu wenig Sonnen.
Also steht irgendwo, dass er größer wird?
Naja, aber wenn erst da steht Gitter, dass er halt nicht selbstständig sein kann und dann am Ende ist halt nicht mehr die Rede von einem Gitter, könnte man ja denken, dass der Baum halt größer oder zumindest stärker wird. Vielleicht nicht größer, aber halt.
Aber es steht nicht da.
Da steht nicht immer alles da, was man hinschreiben muss, wenn wir es brauchen.
Das ist eine ganz wichtige Sache. In einem guten Gedicht steht immer alles da. Und zwar ganz genau. Und deswegen, also konstatieren wir erstmal, das steht nicht da. Jetzt liest mal die letzte Strophe nochmal.
Den Pflaumenbaum glaubt man ihm kaum, weil er nie eine Pflaume hat. Doch er ist ein Pflaumenbaum. Man kennt es an dem Blatt.
Also, ich finde es sehr gut, was du gesagt hast, dass das also sozusagen ein Bild für ihn selbst ist und für seine Situation. Das hast du ja auch gesagt. Aber was wir unbedingt beachten müssen, was ihr unbedingt beachten müsst, wenn ihr so ein Gedicht wählen solltet zur Prüfung, interpretiert nicht zu schnell, sondern schaut Zeile für Zeile ganz genau nach, was da steht. Und das fängt mit der Überschrift an. Also es ist wirklich eine große Fehlerquelle, wenn ihr mit eurem Wissen zu schnell anfangt zu interpretieren. Deswegen bitte ich euch, nehmen wir uns heute mal die Zeit und schauen mal wirklich Zeile für Zeile an, was da steht. Ja? Jetzt liest du mal bitte. Ja?
Liest du noch mal?
Nur eine Zeile, Überschrift und die erste Zeile.
Der Pflaumenbaum. Im Hofe steht ein Pflaumenbaum.
Genau. Was heißt das, im Hofe steht ein Pflaumenbaum? Was könnte das für ein Hof sein?
Also
ihr seid alle eingeladen, mitzureden, ja? Wir wollen hier eine offene Diskussion führen, ne? Also, ja, sag mal.
Also, wenn ich jetzt die erste Zeile lese, denke ich gleich direkt daran, dass so ein Haus da steht, so ein Einfamilienhaus oder so. Aha. Man rausguckt und da steht ein ganz einsamer, alleiner Baum. Einfach im Garten, wenn man aus dem Fenster guckt.
Ja.
Also bei Hofe würde ich jetzt sagen, so ein Innenhof, also zwischen zwei Häusern.
Das ist schon ein großer Unterschied, ne?
Stimmt.
Das ist schon ein großer Unterschied, weil wenn er in einem Hof steht, dann steht da was ringsrum. Und das spielt eine große Rolle im weiteren Verlauf des Gedichtes. Also es steht nicht irgendwo und nicht irgendwo draußen, wo ihn die Sonne erreichen könnte von allen Seiten oder so. Das gar nicht, sondern in einem Hofe, schreibt er. Ja, jetzt mal bitte weiter.
Der ist klein, man glaubt es kaum. Mhm. Er hat ein Gitter drum, so tritt ihn keiner um.
Ja. Also wer könnte ihn denn umtreten?
Unachtsame Menschen?
Vielleicht.
Oder wie nennt man das?
Unachtsamer Mitmenschen ist schon sehr gut, ja?
Ja, also ich denke mal, dass er hier, weil es ja auch auf ihn schließen lässt, dass er damit überhaupt die Gesellschaft meint.
Ja, sehr gut. Welche Gesellschaft?
In der er gerade lebt.
In der er gerade lebt?
Da in die Gesellschaft, die in diesem Hofe wohnt.
Aber
also
wo wohnt er denn, als er das schreibt? Wo ist das denn? Wo schreibt er das denn? Also das sind auch zwei ganz entscheidende Fragen, die ihr unbedingt als erstes klären müsst. Wann ist das Gedicht geschrieben und wo?
Ja? Ich hätte jetzt auch eher das so verstanden, dass der Hof das Exil darstellt.
Ja.
Und alles, was außen rum ist eigentlich, also sozusagen den Rest der Welt, also dass außen auch seine Heimat dann steht. Und er nämlich gar nicht zu Hause in dem Sinne steht, sondern im Hofe, also im Exil, sozusagen in Sicherheit.
Ja.
Aber trotzdem hat er halt keine Sonne, die an ihn rankommt, sodass er gedeihen kann. Das heißt, also wenn ich das jetzt auf Brecht beziehe, kann Brecht nicht wirklich seine schriftstellerischen Leistungen ausüben, wie er das eigentlich möchte. Sondern er ist halt eingeschränkt, er ist eingeengt, weil er nicht die Möglichkeit hat, sich mitzuteilen sozusagen. Mhm. Also so verstehe ich das.
Sehr gut. Was ist denn, also wir haben es ja hier schon mal kurz gelesen, oder wollte jemand was sagen hier?
Also ich hätte jetzt gesagt, das Gitter ist sein Exil, das ihn davor bewahrt, von den Nazis interniert zu werden. Also so tritt ihn keiner um. Keiner würde ich dann interpretieren als Anhänger des SS-Regimes. Und das Gitter ist quasi das Exil, was ihn davor beschützt, in die Fänge von Nazi-Deutschland zu geraten.
Vielleicht, ja. Ihr seht zwei Zeilen und wir haben schon ganz viel hier zu entdecken, nicht? Lesen wir mal noch die zweite Strophe, bitte. Wer macht das? Liest du bitte?
Ja. Der Kleine kann nicht größer werden. Je größer werden,
das... Ja, ja.
Ach, Entschuldigung, ich fange nochmal an. Der Kleine kann nicht größer werden. Ja, größer werden, das möchte er gern. Ist keine Red davon. Er hat zu wenig Sonne.
Ja. Also jetzt klären wir erstmal dieses Wehren, ja, und es ist und Red. Was denkt ihr, warum er das so schreibt? Was ist denn das? Also der Kleine kann nicht größer werden. Ja, größer werden, das möchte er gern. Es ist keine Red davon. Red davon, er hat zu wenig Sonne.
Also wenn ich jetzt eine Interpretation schreiben würde oder eine Analyse, würde ich sagen, dass er die Wörter sehr verknappt sagt. Vielleicht hat er...
Ist noch was anderes. Wisst ihr, wo der Brecht herstammt, wo er geboren ist? Weiß das jemand?
Ist er von München?
Könnte man sagen. Er ist aus Augsburg. Er ist in Augsburg geboren. Ja, wo liegt denn Augsburg? Also in der Nähe von München haben wir jetzt schon erfahren. Was ist denn das heute für ein Bundesland da? Bayern. Genau. Wie spricht man in Bayern? Bayerisch. Richtig. Und wie das so in manchem Dialekt ist, hat der Brecht Zeit seines Lebens immer seinen bayerischen Dialekt also sehr geliebt und auch sehr benutzt für seine Sprache, ne? Für das, was er geschrieben hat. Also er hat so einen Kunstdialekt eigentlich geschrieben. Und wenn jetzt einer von euch, ist keiner zufällig aus Bayern da? Niemand? Alles Brandenburger? Also dann könnte man das hier zünftig jetzt sagen, ne? Also ich kann das nicht so gut, ich bin nur Thüringer, aber ne? Der Kleine kann nicht größer werden, ja, größer werden, das möchte er gern, es ist kein Red davon, er hat zu wenig Sonne. Ne? Also da würden wir diesen bayerischen Dialekt da ein bisschen mehr hören. Das gibt aber den, wie wir sagen, wir Theaterleute, den Gestus für die Sache. Das ist auch ein Stück Heimat, ja, das Bayerische für ihn. Das ist ganz stark seine Identität. Und dieses Bayern hat er, genauso wie das Berlin, in dem er vorher gelebt hat, bevor er also emigrieren musste, verlassen müssen. Es ist auch so ein Anklang, ja, so eine Erinnerung an diese bayerische Heimat. Und das mit dem Gitter, nicht? Also hier, das kann man so interpretieren, wie du es gemacht hast. Also schon, ne, dieses Exil ist auch wieder für ihn so ein Gefängnis, eine Isolation. Das ist bestimmt ganz gut. Aber er ist auch vertrieben worden, ja, aus diesem Deutschland. Also man hat ihm sogar die Staatsbürgerschaft entzogen. Ihr wisst, das ist heute wieder eine ganz aktuelle Diskussion, gerade in Frankreich gewesen, mit dem Entzug der Staatsbürgerschaft für Leute, die sich in bestimmter Richtung betätigen. Also das ist ja, ich wage mir gar nicht vorzustellen, was es bedeutet, wenn man im Exil sitzt und noch einen deutschen Pass in der Tasche hat und man dann die Staatsbürgerschaft verliert. Ich frage mich, wie er eigentlich seine ganze Emigrationszeit ohne deutsche Staatsbürgerschaft überstehen konnte. Also ich weiß gar nicht, welchen Status er da gehabt hat. Auf jeden Fall sehr kompliziert, nicht? Und man kriegt, glaube ich, auch, wenn man ausgebürgert ist, also Biermann, sagt euch das noch was, Biermann, wurde mal in der DDR ausgebürgert. Also da gab es auch so einen Fall von Ausbürgerung. Das passiert eigentlich sehr selten und ist aber doch eine zentrale Sache, wenn plötzlich der deutsche Pass, den man hat, nicht mehr gültig ist. Ja, okay, gehen wir mal weiter, bitte. Also, jetzt wollen wir mal interpretieren hier. Der Kleine kann nicht größer werden. Also, du hattest gesagt, er wird dann größer. Also, hier steht, der Kleine kann nicht größer werden. Das macht eine Menge aus, nicht? Weil, wenn er nicht größer werden kann, heißt es auch nicht, dass Zeit vergeht. Oder heißt es auch nicht, geht gar nicht gegen dich, sondern wir versuchen nur hier, ja, mal zusammen rauszukriegen, was da eigentlich steht. Und das ist schwer. Also, das ist insofern schwer, weil man das so bitter ernst nehmen muss, was da Wort für Wort geschrieben ist. Ne? Also wenn da steht, der Kleine kann nicht größer werden, dann sagt der Brecht, er kann nicht größer werden, er kann nicht wachsen. Er kann sich also auch nicht entwickeln. Und dann die nächste Zeile, ja, größer werden, das möchte er gern. Also das ist auch noch einer, der eigentlich größer werden will und davon lebt, größer zu werden. Da muss man wissen, kennt ihr die Drei-Groschen-Oper von Brecht? Kennt das jemand? Ja. Nicht? Ja? Ja. Du kennst das woher?
Ich bin lesend und in meiner alten Schule hatten wir der Haifisch hat Zähne.
Genau, und der Haifisch, der hat Zähne. Ja, sehr gut, ja. Also dann weißt du sicher auch, dass das bis heute eigentlich sein bekanntestes Stück ist und dass er damit in den 20er Jahren wahrscheinlich den größten Erfolg seines Lebens hatte in Berlin. Brecht ist damit schlagartig weltbekannt geworden, muss man sich mal vorstellen. Ja? Also der war schon nicht ganz unbekannt, aber mit der Drei-Groschen-Oper, in der Kurt Weill, was auch ein berühmter Komponist ist, mit dem er dann auch noch in den USA war, also haben sie einen Welterfolg geschafft, und zwar am Berliner Ensemble, an dem Theater, wo wir viele Jahre gearbeitet haben. Das hieß damals Theater am Schiff Bauer Damm in den 20er Jahren. Und es ist nur so wichtig für die Interpretation hier, dass ihr wisst, also Brecht war nicht irgendjemand, sondern der war schon ein weltberühmter Dichter. Und das schon mit Anfang 30. Es ist also jemand für die Nazis gewesen, den sie da sehr absichtsvoll beseitigt haben, dessen Bücher sie verbrannt haben bei dieser Bücherverbrennung in Berlin. Davon habt ihr vielleicht schon mal gehört, dass da die Bücher vieler deutscher Autoren verbrannt wurden. Und den man also bewusst ins Exil getrieben hat, also der sollte weg, der sollte raus, oder man hätte ihm einen Prozess gemacht. Anderen Leuten hat man in Deutschland Prozesse gemacht und die sind jahrelang in Gefängnissen und später auch in Konzentrationslagern verschwunden. Also der Brecht verschwindet hautab, gezwungenermaßen mit seiner Familie, einen Tag nach dem Reichstagsbrand, also sehr, sehr schnell. 1933 sind die Nazis erst an die Macht gekommen. Dann brennt im Juni, glaube ich, schon der Reichstag und dann verschwindet er. Also bitte?
Im Februar.
Und also da ist nicht irgendjemand vertrieben worden, sondern ein weltberühmter Mann. Und nun müsst ihr euch vorstellen, also Anfang 30 ist der weltberühmt, ja, korrespondiert mit der halben Welt und ist bekannt in der halben Welt, mit Paris, mit, was weiß ich, New York und überall. Und der landet jetzt in Dänemark. Wer war schon mal in Dänemark von euch? Wie ist da so in Dänemark?
Ziemlich ruhig und idyllisch, würde ich sagen.
Ja, ja. Schön, wo warst du da?
In Skagit, in Frederiksberg.
Ja.
Und in Jüri.
Ja. Aber schön, ne? Oder? Also ich bin da auch sehr gern gewesen, früher. Und der Brecht landet da also über Freunde in so einem Fischerhaus. Wir haben hier, Marlies, hast du noch den Text? Da ist das Fischerhaus drauf, kann man sich mal anschauen. Also der Schock, müsst ihr euch vorstellen, der also bei ihm da stattfindet, wenn er aus dem, sag mal, aus dem Getriebe der Welt, ja, Berlin war eine verrückte Stadt, nicht Anfang der 30er Jahre, also mindestens so verrückt wie heute, wenn nicht verrückter noch. Ja. Also was weiß ich, mit U-Bahn, Straßenbahn, mit S-Bahn, mit ja, Bars, mit Theatern und allem. Ja. Wenn man dann in so einem Fischerdorf in Dänemark landet und keine Ahnung hat, wann man da wieder wegkommt, in einem Fischerhaus. Das war sicherlich nicht ganz einfach für den Mann. Und da er berühmt war, hat er auch große Sorge zu verschwinden von der Bildfläche einfach. Könnt ihr euch vorstellen? Also, wenn man einmal berühmt ist, möchte man auch berühmt bleiben. Das ist ja heute nicht viel anders. Also, man möchte einfach irgendwie bekannt bleiben. Man möchte weiter irgendwie am Nerv der Zeit arbeiten und auch da gesehen werden. Damals war das ja noch nicht so sehr mit Fernsehen und so. Und ja, der Rundfunk war ein Mittel dafür. Also, ja, größer werden, das möchte er gern. Ja? Also, das möchte er schon ganz gern. Und man kann bei diesem Gedicht tatsächlich das wirklich Zeile für Zeile auf seine Person lesen. Lesen wir nochmal weiter, bitte. Ja?
Die dritte Strophe jetzt, ja.
Bitte.
Dem Pflaumenbaum glaubt man ihm kaum, weil er nie eine Pflaume hat. Doch er ist ein Pflaumenbaum. Man erkennt es an dem Blatt.
Ja, man kennt es an dem Blatt, genau. Ja, ist gar nicht so einfach, genau,
ja,
zu lesen.
Das ist echt.
Damit fängt das nämlich an. Deswegen habe ich euch am Anfang gefragt, ob ihr das wirklich gelesen habt. Weil der Punkt ist, Interpretationen aus dem Internet oder so, kann man alles lesen, kann man machen. Nur, es sind Interpretationen. Die haben andere gemacht und die führen ganz schnell weg von dem, was da eigentlich steht. Nicht? Und wenn man jetzt ein Wort überliest, falsch liest, dann kann man schon falsch interpretieren, wenn man Pech hat. Das ist das erste große Anliegen, was wir eigentlich hier an euch haben. Nämlich zwingt euch dazu, ganz genau und Wort für Wort und Zeile für Zeile zu lesen. Lasst euch unbedingt die Zeit. Also falls jemand das Thema wählt zur Prüfung, wie viele Stunden hat man da eigentlich Zeit? 5 Stunden. Also nehmt euch mindestens 1 Stunde Zeit, das genau zu lesen, bevor ihr anfangt zu interpretieren. Weil das ist die größte Falle. Weil wenn ihr erstmal angefangen habt zu interpretieren, dann interpretiert ihr immer weiter und entfernt euch möglicherweise immer weiter von dem Gedicht. Und das ist echt ein großes Problem. Also, können wir hier nochmal ein bisschen zusammenfassen. Den Pflaumenbaum glaubt man ihm kaum, weil er nie eine Pflaume hat. Was könnte denn das in Bezug auf den Dichter heißen?
Man kennt ja nicht direkt, wenn er in Dänemark zum Beispiel ist. Vielleicht ist er da relativ unbekannt, weil es ja so ein relativ ruhiges Land ist, dass man ihm halt nicht ankennt, dass er so ein großer Dichter ist.
Ja, genau. Das ist, ja, genau.
Man, ja? Ich hätte auch gesagt, dass er nicht zeigen kann, wer er wirklich ist.
Ja.
Durch das, dass die Pflaumen in dem Sinne fehlen, also seins fehlt in dem Sinne.
Ja, also auch das, was ihn bekannt macht. Nicht? Auch dass er, ein Dichter muss ja auch gedruckt werden, damit man ihn lesen kann, ja?
Ja, das wollte ich auch sagen, dass die Pflaumen halt dann sozusagen seine Werke darstellen oder sein Schaffen
können,
einfach.
Kann ja. Sein, ja. Ja.
Und dass ihm dann einfach fehlt. Und er zwar am Namen, also an dem Blatt erkannt wird,
ja.
Also könnte man erkannt werden, aber ansonsten ist er in der Umgebung erstmal unbekannt und ist ja gar nicht mehr er selbst, der eigentlich wirklich sich, also wie er sich eigentlich entwickelt hat in Deutschland, so kann er ja nicht in einem anderen Land sein, weil er auch gar nicht so erkannt wird.
Richtig, ganz genau.